Deutschlandfunk.
Ein gemütliches Wohnzimmer mit kuscheligem Sofa, Kerzen und einer großen Zimmerpflanze. Eigentlich perfekt zum Entspannen. Eigentlich.
Und dann habe ich mich wirklich aufs Sofa gesetzt und dachte mir, wie chillig. Und dann sind mir tausend Sachen in den Kopf gekommen, die ich jetzt aber machen könnte, anstatt zu chillen.
Und dann hat Chatise angefangen, ihre Gedanken in einer Liste zu sortieren. Das ist ein bisschen eskaliert.
Ich konnte jetzt auch einfach meine Küche lila streichen, weil ich finde, da fehlt Farbe. Im nächsten Moment dachte ich dann so, nee, da muss ich mir mal wieder was Neues kaufen, das ist ja wieder ein neues Projekt. Dann dachte ich mir, okay, ich weiß gerade nicht so genau, wie man Haar machen soll, ich könnte ja mal wieder Passion Twists einfach selber machen, weil das beschäftigt mich ja auch den ganzen Tag. Dann habe ich auch gedacht, okay, ich wollte ja schon immer mal in meinem Leben Musik machen, habe es aber nie geschafft, weil ich liegt es daran, dass der iMac am Tisch steht und nicht bei mir am Sofa. Deswegen hatte ich überlegt, den iMac einfach auf mein Sofa umzuziehen und dann anzufangen, Musik zu machen. Dann dachte ich aber im nächsten Moment wieder, ach, dann ist es ja wieder ein neues Projekt, du willst auch eigentlich chillen. Und so geht das die ganze Zeit.
Chatise hat ADHS. Und manchmal ist sie auch einfach überfordert, was in ihrem Gehirn so abgeht.
Facts und Feelings.
Hi, ich bin Charlene Rogal. In jeder Folge gucken wir auf ein Thema, das uns im Alltag begegnet. Wir gehen auf Ursachenforschung. Heute geht's um ADHS, die Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung. Auf den Socials gibt es einiges an Content dazu und gefühlt nehmen auch die Selbstdiagnosen zu. Wir fragen uns, was bedeutet es wirklich, im Alltag mit ADHS umzugehen? Wie können wir auf seriösem Weg herausfinden, ob wir ADHS haben? Und was sagen die Zahlen? Kommt ADHS vielleicht doch häufiger vor?
Bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe, konnte ich das nicht so wirklich akzeptieren oder wusste auch nicht so richtig, was mit mir los ist und habe mich dann immer selber runtergemacht dafür, dass ich jetzt so viele Ideen habe. Aber das mache ich mittlerweile nicht mehr, sondern ich akzeptiere es und versuche dann zu sagen, okay, irgendwann wirst du rausfinden, wie du chillst, aber jetzt gerade hast du es noch nicht. Ich habe dann irgendwann mit Kochen angefangen und dann war ich auch entspannt und war so, ach ja, das kann ich ja auch. Kochen, da chill ich.
Chatise hat mit 5 Jahren die Diagnose ADHS bekommen. Sie kann sich noch ziemlich gut an die Zeit erinnern.
Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich immer das hibbelige Kind war. Also ich habe immer gerne auch alles umgeschmissen. Und auch überall, ich musste immer mit irgendwas rumspielen. Früher waren es irgendwie die Fingernägel, dann habe ich irgendwann angefangen, ich habe so einen Haartick. Den habe ich auch bis heute nicht abgelegt. Oder ich lasse auch alle Wasserflaschen offen oder Schränke offen. Das ist irgendwie auch, das habe ich auch erst durch Bücher, die ich gelesen habe, herausgefunden, dass so Sachen so Schränke auflassen. Das war mir nie bewusst, dass das irgendwie was mit ADHS zu tun hat. Aber es ist einfach, dass man die Dinge nicht zu Ende bringt. Mhm. Und das habe ich halt als Kind auch schon immer gemacht. Und alle waren immer so, ja, Chatise, mach doch mal die Flasche zu. Die kippt dann immer um und dann ist das ganze, der ganze Tisch halt nass. Und ja, das war halt immer so das Hauptmerkmal, würde ich mal so sagen. Und auch in der Schule bin ich natürlich auch aufgefallen, weil ich da auch immer rumgehibbelt habe oder auch einfach mit dem Stuhl umgefallen bin oder so. Und dann wurde ich immer in die Ecke gestellt. Solche Themen.
Miese Taktik auf jeden Fall, um das dann besser hinzukriegen. Aber ja.
Hat denn die Diagnose als Kind für dich überhaupt einen Unterschied gemacht?
Ich habe tatsächlich, bis ich irgendwie Ende 20 war, gar nicht so richtig auf dem Zettel, also ich wusste, ich hab's, aber ich habe mich nie damit auseinandergesetzt. Ich wusste nie, was das bedeutet überhaupt und habe dann erst durch Selbstrecherche irgendwie überhaupt erst rausgefunden, was das überhaupt eigentlich für mich bedeutet. Und habe als Kind, habe ich autogenes Training verschrieben bekommen, aber da habe ich auch kaum noch Erinnerungen dran. Aber irgendwie habe ich mein ganzes Leben lang so damit gelebt, bis es dann auch tatsächlich auch so mit Social Media immer präsenter wurde und ich mich dann selber damit beschäftigt habe und auch mit meiner Therapeutin, weil ich schon lange in Therapie bin und dann auch mit ihr darüber gesprochen habe und dann auch mich dann irgendwann dazu entschieden habe, auch eine Psychiaterin aufzusuchen, weil mir aus dem Umkreis, in meinem Umkreis empfohlen wurde, versucht aber mit Medikamenten, weil zu dem Zeitpunkt war es halt wirklich schwierig im Alltag. Und da habe ich gemerkt, ich brauche jetzt irgendwie eine Lösung. Und dann habe ich da ja mit Therapie oder mit meiner Therapeutin und der Psychiaterin zusammen mich dazu entschieden, das zu machen.
Wie können wir uns denn deinen Alltag mit ADHS vorstellen? Kannst du mal wirklich so ein paar Beispiele nennen?
Ich glaube, am ehesten fällt es mir tatsächlich beim Aufräumen auf, weil ich normale Menschen, das ist vielleicht das neurotypische Menschen, würden wahrscheinlich eine Sache anfangen und dann zu Ende bringen. Aber ich fange halt an aufzuräumen und fange dann dabei an auszusortieren. Und dann wird das alles noch viel chaotischer, als es vorher überhaupt schon war. Und dann denke ich mir irgendwann so, boah, ich bin jetzt komplett überfordert und hör auf. Und dann ist es natürlich übelstes Chaos in der ganzen Wohnung. Und dann kriege ich das echt immer nur so Stück für Stück hin, das dann wegzuräumen. Ich hatte auch zum Beispiel letztes Jahr, hatte ich angefangen auszusortieren, da habe ich 2 Monate vor meiner Haustür eine Box mit aussortierten Sachen stehen gehabt. Und ich dachte, oh Gott, meine Nachbarin, was muss die denken, wenn diese Box da die ganze Zeit steht? Weil ich es nicht geschafft habe, in den Keller zu gehen. Ich habe es nicht geschafft, in den Keller zu gehen, weil ich immer dachte, ja, ich sortiere ja noch aus. Es ist ja noch nicht abgeschlossen, deswegen kann ich jetzt ja auch noch nicht in den Keller gehen. Und das sind solche ADHS-Momente, wo ich mir dann so denke, boah, ja, warum so kompliziert?
Du lachst ja jetzt, kannst du das mit Humor immer sehen oder nervt dich das auch manchmal?
Mittlerweile ist es, lache ich nur noch drüber.
Mhm. Welchen Einfluss hat denn deine ADHS-Diagnose auf dein Datingverhalten?
Ich muss sagen, dass ich öfter mal jemanden irgendwie gut finde und dann aber auch ganz schnell merke, dass es gar nicht so ist, sondern dass ich die Person dann vielleicht ein bisschen besser kennenlerne und dann mich aber so da reinsteige. Aber man sagt ja auch so hyperfixieren und das ist total interessant, seitdem ich das halt irgendwie über ADHS, also seitdem ich halt weiß, dass es mit ADHS zusammenhängen kann, weil es halt so dieser Dopamin-Rush ist, nach dem wir halt immer suchen.
Mhm.
Dass ich jetzt, wenn ich irgendwie jemanden gut finde, mich dann wieder so obsessively da reinsteige, dass ich dann einfach sagen kann, okay, es ist einfach nur ADHS, du weißt gar nicht, wer das ist, komm mal wieder runter, vielleicht ist die Person gar nicht so toll. Und so kann ich mir das auf jeden Fall erklären, ja.
Verstehe. Und sag mal, es wird ja gerade gefühlt mehr über ADHS gesprochen, es ist präsenter, auch auf Social Media. Welche Rolle spielt das für dich?
Ich glaube, so diese Visibility, dass andere Menschen sich trauen, darüber zu sprechen, hat mich auch dazu bewegt, das selber mal so ein bisschen zu recherchieren.
Mhm.
Man sagt ja auch, es ist so ein Trend, der jetzt gerade so rumgeht und dass man das ja gar nicht, das ist ja alles gar nicht so schlimm ist. Und ich bin über Social Media tatsächlich auf so ein Buch gestoßen, was ich jetzt letztes Jahr gelesen habe. Und da würde ich sagen, ich habe schon viele Ratgeberbücher so gelesen in meinem Leben und das ist so eins der Bücher, bei denen ich mich am meisten gesehen gefühlt habe. Und ich glaube, dieses Buch hat auch so ein bisschen mein Leben auch noch verändert, zum Positiven.
Wie heißt das Buch?
How to Not Fit In.
Mhm.
Und die haben auch einen Instagram-Kanal und die posten auch ganz viel, auch so Community-based. Die versuchen da irgendwie so eine Community zu schaffen, dass Menschen zusammenkommen, sich darüber austauschen können. Und dann durch dieses Buch dachte ich so, boah, ich fühle mich echt gerade total gesehen, dass ich nicht irgendwie komisch bin, sondern dass es einfach daran liegt, dass ich neurodivers bin.
Gibt es auch mal Momente, wo du wirklich Probleme hast, wo du darunter leidest, ADHS zu haben?
So einen richtig krassen Leidensdruck, ja, doch schon manchmal im Jobbereich, weil ich so viele Interessen habe und so viele Dinge lernen und machen möchte in meinem Leben, dass ich dann ganz oft nicht eine Entscheidung treffen kann, sagen kann, okay, das machst du jetzt. Ich bin jetzt seit Jahren schon im Social Media tätig und ich weiß auch, dass Social Media eigentlich ganz schlecht ist für Menschen mit ADHS, weil es halt das uns so doll überlastet. Und für mich, ich merke auch manchmal, wenn ich dann auf der Arbeit bin und dann den ganzen Tag auf Social Media scrollen muss, dass mein Kopf irgendwann einfach nur noch pocht. Und das ist da merke ich, das ist ein richtiger Leidensdruck. Und da weiß ich, ich möchte auch nicht mehr im Social Media arbeiten, aber kann mich auch nicht entscheiden, was ich machen möchte. Und das ist so ein ganz großes Thema, ja, wo ich gerade noch versuche, irgendwie den Weg zu finden.
Lasst uns an dieser Stelle mal eine Pause machen. Chatise ist nicht allein mit dem, was sie beschreibt. Über die Symptome von ADHS habe ich mich mit Rosalie Weigand unterhalten. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und, das ist wichtig, bietet ADHS-Diagnostik an.
Das finde ich immer wichtig zu betonen, dass ADHS halt auch keine Krankheit und keine psychische Störung ist, sondern eben eine neuronale Entwicklungsabweichung. Also die Menschen sind einfach anders, aber nicht nur anders schlechter, sondern eben auch anders häufig besser.
Rosalie Weigand sagt, bei ADHS gibt es drei Kernsymptome.
Impulsivität und Hyperaktivität. Und es zeigt sich aber auch, dass es bestimmte emotionale Symptome gibt. Also zum Beispiel Stimmungsschwankungen gehört dazu oder eine gewisse Sensibilität auf Reize oder auch auf Dinge, die im Außen passieren. Und was auch dazu gehört, was auch verbunden ist mit der Unaufmerksamkeit, sind Schwierigkeiten bei der Alltagsorganisation. Das nennt sich dann Desorganisation, das Symptom, also sowas wie Vergesslichkeit, dass man Dinge verlegt, dass man Dinge hinausschiebt, also Prokrastination.
Und welche Unterschiede gibt es bei Männern und Frauen, wie sich da ADHS zeigt?
Also bei Frauen zeigt sich ADHS tendenziell eher weniger hyperaktiv.
Mhm.
Also das ist eher dann fokussiert auf die Unaufmerksamkeit, so eine gewisse Verträumtheit. Und auch die Impulsivität ist nicht so sehr im sichtbaren Verhalten erkennbar, sondern geht eher nach innen. Und das ist auch ein Problem, weil ADHS bei Mädchen tatsächlich nicht so gut erkannt wird. Also im Kindesalter wird ADHS viel häufiger bei Jungs diagnostiziert, mindestens doppelt so häufig, teilweise sogar 6-mal so häufig, je nach Studie. Und im Erwachsenenalter wird es aber bei beiden Geschlechtern ungefähr gleich häufig diagnostiziert, was ja irgendwie nicht zusammenpasst, weil ADHS im Erwachsenenalter nicht einfach entsteht. Also es deutet eher darauf hin, dass es eben bei Mädchen nicht gut erkannt wird. Und das könnte daran liegen, dass es nach außen, also das weibliche ADHS nach außen, nicht so unangenehm auffällt oder auch stärker maskiert wird von den Mädchen. Also tendenziell, es gibt da immer Ausnahmen auch, aber so geht es halt nach innen dann.
Es gibt ja immer mal wieder das Phänomen auf Social Media, dass man irgendein Video guckt und danach denkt, ja, die Erkrankung habe ich, diese Selbstdiagnose kann ich mir jetzt stellen. Warum glaubst du, ist das so, dass doch einige von uns sich schon mal dabei ertappt haben zu denken, ja, ich habe ADHS?
Also man kann den Leidensdruck von Menschen mit ADHS sehr gut in Videos irgendwie darstellen, wenn man einfach so einen Alltagsablauf darstellt. Tatsächlich ist ADHS auch, ich glaube, es gibt eine ganz große Dunkelziffer von Leuten, die ADHS haben, aber es wurde halt nie diagnostiziert und dann finden die sich natürlich auf Social Media wieder. Leute mit ADHS sind auch sehr viel auf Social Media unterwegs, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Problem mit diesen Videos. Die stellen ja nur einen kleinen Ausschnitt dar und es kann ganz viele unterschiedliche Gründe dafür geben, warum jetzt jemand zum Beispiel Stimmungsschwankungen hat. Also jemand kann gesund sein und trotzdem zu Stimmungsschwankungen tendieren. Jemand kann eine Borderline-Diagnose haben und hat deswegen Stimmungsschwankungen. Jemand kann eine Depression haben und deswegen. Also ist es nicht spezifisch für ADHS, diese Symptome. Und dann kommt es eben schnell auch zu dieser voreiligen Schlussfolgerung, oh, ich habe bestimmt ADHS, dabei ist es vielleicht eigentlich was ganz anderes.
In Reels wird ja häufig auch so ein bisschen die Verplantheit von Menschen mit ADHS dargestellt. Da kann man ja auch so ganz gut anknüpfen, so nach dem Motto, ja, Schlüsse finde ich auch nie. Aber das ist ja auch weit mehr als diese Verplantheit. Was für Herausforderungen gibt es denn?
Ja, also Menschen mit ADHS erleben häufig seit frühester Kindheit auch viel Ablehnung, weil sie müssen sich ja immer zurechtfinden in Umgebungen, die eigentlich nicht für Menschen mit ADHS geschaffen sind, wie zum Beispiel der Kontext Schule, wo man still sitzen muss, wo man sich auf eine Sache konzentrieren muss. Menschen mit ADHS haben eigentlich ist ja eine Stärke, dass sie viele Sachen gleichzeitig fokussieren können. Sie brauchen aber zum Beispiel auch diese körperliche Aktivität, um sich auf eine Sache konzentrieren zu können und sind deswegen in der Schule häufig nicht, können die Leistung nicht erbringen, werden deswegen häufig abgelehnt und werden auch sozial abgelehnt, weil sowas wie impulsives Verhalten, hyperaktives Verhalten, Stimmungsschwankungen kommen sozial oft nicht unbedingt so gut an. Und deswegen erwarten die häufig auch schon, dass sie im späteren Leben auch abgelehnt werden. Und das ist häufig so der größte Leidensdruck, also so diese sozialen Probleme, also auch in Freundschaften, Partnerschaften oder eben auch beim Arbeitsplatz.
Diese Ablehnung, die Rosalie Weigand beschreibt, die kennt ja auch Chatis. Das ging schon zu Schulzeiten los, habt ihr vorhin gehört. Sie hat irgendwie nicht so richtig reingepasst. Und auch heute noch fühlt sich Chatis in Gruppen überfordert, weil ihr Kopf sie eben manchmal überfordert. Sie nimmt seit 2 Jahren Medikamente. Das ist eine gute Unterstützung, sagt sie.
Damals ging es mir psychisch ganz, ganz schlecht. Auch so mit Depressionen und Angstzuständen. Und ich wollte aber nie Antidepressiva nehmen, obwohl mir auch schon ein paar Mal dazu geraten wurde. Aber ich habe da ganz, ganz starken Respekt vor. Und dann habe ich irgendwie angefangen, in meiner Close-Friends-Story, bei meinen engen Freunden auf Instagram zu posten, und mal rumzufragen, ob irgendjemand ADHS-Medikamente nimmt, weil ich das ja auch habe. Das ist dann irgendwie da so wieder aufgeploppt, dass ich mir so dachte, vielleicht gehe ich mal erstmal das ADHS an, weil ich halt auch weiß, dass unbehandeltes ADHS auch Symptome von Angstzuständen und Depressionen haben kann. Daraufhin habe ich mir dann die Psychiaterin gesucht, zusammen mit meiner Therapeutin.
Und was macht das jetzt besser, wenn man so formulieren möchte? Was erleichtert das für dich?
Es erleichtert mir total den Alltag. Wenn ich die Medikamente zum Beispiel nicht nehme oder bevor ich sie genommen habe, war es wirklich so, dass ich mich so doll in Dinge reinsteigern konnte, dass diese Abwärtsspirale meine Gedanken einfach total eingenommen hat. Und durch diese Medikamente sind einfach diese Gedanken so gestillt, weil ich habe nicht einen Gedanken in der Sekunde, ich habe 5. Ich denke auch kreuz und quer. Manchmal bin ich so überfordert von meinem eigenen Kopf Und deswegen ist es total gut, wenn ich diese Medikamente habe oder dass ich diese Medikamente habe, weil die halt es einfach so ein bisschen ja, runtersenken. Und ich auch, zum Beispiel habe ich erst ganz spät realisiert, dass ich in so sozialen Situationen, so wenn es um Gruppensituationen geht, habe ich halt, früher habe ich das nicht gemacht, außer ich war beim Feiern oder habe irgendwie Alkohol getrunken auf irgendwelchen Partys, da ging es, weil man das ja dann auch quasi, da hat man sich selber so quasi so ein bisschen betäubt. Und deswegen habe ich jetzt irgendwie gemerkt, das habe ich halt nur gemacht, weil mein Kopf überfordert war. Und jetzt, wenn ich jetzt weiß, ich gehe jetzt zum Beispiel, ich bin abends auf einem Geburtstag eingeladen, dann mache ich mir echt Gedanken, weil ich, also die Medikamente nehme ich immer morgens und mittags und abends wirken sie da nicht mehr. Und dann manchmal habe ich es auch schon so gemacht, dass ich die einfach ein bisschen später genommen habe, damit ich halt abends noch in diesen Gruppenkontexten, weil so Gruppenkontexte überfordern mich total. Aber mit den Medikamenten klappt das halt total gut.
Du bist ja auch ein Mensch, der eher introvertiert ist und die Klischeevorstellung von ADHS ist ja eher eine aufgedrehte Person. Wie passt es zusammen?
Ich habe auch mal einen Podcast gehört tatsächlich darüber. Die Person hatte auch ADHS, wurde schon im Kindesalter diagnostiziert und war auch total hibbelig, so wie ich. Also passt total. Und irgendwann war bei mir genauso, hat man dieses Quirlige nach außen hin gegen sich gerichtet und dann war das quasi diese Aggression, ist dann in Aggression umgewandelt. Ja, quasi gegen sich selber gerichtet und ist dann immer weiter in sich gekehrt. Wenn man halt gemerkt hatte, so wie man halt ist, wird man nicht akzeptiert und deswegen hat man sich dann angefangen, diese Maske aufzusetzen, dass man halt ruhig ist, neurotypisch ist und hat sich dann diese neurotypischen Verhaltensweisen angewöhnt, unterbewusst. Was für uns natürlich auch super anstrengend ist im Alltag.
Weil, dass man quasi so reinpasst.
Ja, genau, dass man sich die ganze Zeit anpasst und dann kommt man nach Hause und setzt dann die Maske auf und ist so, boah, jetzt habe ich aber auch genug geschauspielert, wo man es ja alles nur unterbewusst macht, damit man halt sozial akzeptiert wird. Das habe ich halt total gemerkt, weil ich wurde immer ruhiger und immer introvertiert als Kind. Ich war super extrovertiert. Ich war auch immer unter Menschen und das hat sich dann einfach, das heißt einfach, aber über die Jahre, über die Erfahrung hinweg hat sich das dann gedreht.
Wie ist das jetzt? Würdest du sagen, dass du ADHS auch für dich nutzen kannst?
Ich würde definitiv sagen, das ist diese Neugierde. Also ich habe halt, was ich vorher immer als negativ gesehen habe, würde ich jetzt quasi positiv polen, da ich das total schön finde, dass ich so viele Interessen habe und mich freue, dass ich jetzt irgendwie Lust habe, gerade Astrologie zu lernen und nächstes Jahr lerne ich eine andere Sprache. Und das sind halt eigentlich total schöne Dinge, weil warum sollte man nur, weil es halt heißt, man muss eine Expertin in irgendwas werden, nur das eine machen, wenn man eigentlich viel lieber viele Dinge machen möchte und viele Dinge lernen möchte und über den Horizont hinausschauen möchte und alles mitnehmen möchte, was es so gibt. Und das finde ich mittlerweile total schön, dass wir halt einfach so tief und weit denken können und wollen.
Chatisse hat uns gerade einen guten Eindruck gegeben, was ADHS mit ihr auch emotional macht. Lasst uns doch jetzt mal kurz weg von den Emotionen und auf die Zahlen schauen.
Mein Name ist Robert Schlack. Ich bin Gesundheitswissenschaftler am Robert-Koch-Institut und ein Arbeitsschwerpunkt von mir ist die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ADHS.
Gucken wir mal auf die Statistik. Es ist gar nicht so leicht zu sagen, wie viele Erwachsene eine ADHS-Diagnose in Deutschland haben. Bei Menschen zwischen 18 und 69, sagt Robert Schlack, gibt es eigentlich nur Schätzungen.
Das waren im Jahr 2024 ungefähr 5,5 Millionen Erwachsene, dann haben wir bei einer geschätzten, wie gesagt, geschätzten ADHS-Häufigkeit von 2,5% ungefähr 1,26 Millionen.
Bei Kindern und Jugendlichen gibt es mehr Diagnosen laut Daten unterschiedlicher Krankenkassen. Und Robert Schlack beobachtet mit Blick auf diese Zahlen auch ein interessantes Phänomen.
Wenn wir uns anschauen in den Kassendaten, aber auch in unseren Surveys, wie viele, also von den Kindern und Jugendlichen, die in der Kindheit und Jugend eine ADHS-Diagnose haben, haben die denn noch nach dem 18. Lebensjahr, dann sehen wir tatsächlich, dass es ungefähr nur noch bei einem Drittel zutrifft. Und da fragt man sich natürlich, wie kommt das? Ist mit dem 18. Geburtstag jetzt plötzlich die Störung nicht mehr da? Das ist ja eher unwahrscheinlich, sondern das liegt daran, dass ADHS in den letzten 20 Jahren, also oder bis vor 20 Jahren, eigentlich als Störung fast ausschließlich des Kindes- und Jugendalters gab. Und man hat dann doch festgestellt, das wächst sich nicht einfach aus, wie man früher gedacht hat, sondern die Störungen bestehen fort.
In Zukunft sieht Robert Schlack übrigens keinen Anstieg von ADHS-Diagnosen. Auch wenn es gerade auf den Socials ein bisschen den Anschein macht. Diesen Trend zur Selbstdiagnose beobachtet er übrigens auch.
Nur weil man sich nicht gut mal konzentrieren kann oder vielleicht auch länger gut konzentrieren kann, muss man auch nicht ADHS haben, weil man vielleicht in der einen oder anderen Situation impulsiv reagiert, rechtfertigt das auch noch nicht die Diagnose. Das heißt also, diese Selbstdiagnosen sind natürlich auch mit Vorsicht zu genießen. Das sind keine Diagnosen im klinischen Sinne.
Von TikTok-Diagnosen oder fixen Online-Diagnosetests hält die psychologische Psychotherapeutin Rosalie Weigand auch wenig. Von ihr wollte ich deshalb nochmal genau wissen, wie eine seriöse Diagnose abläuft und wie viel Geduld wir mitbringen müssen. Spoiler, viel.
Ja, also man sollte auf jeden Fall nicht auf einen Test im Internet vertrauen, weil das nicht ausreicht, um die Diagnose zu stellen. Man sollte sich auf jeden Fall an einen Psychotherapeuten oder an einen Psychiater wenden. Und da läuft dann die Diagnostik so ab, dass man erstmal relativ viele Fragebögen selbst ausfüllt und dass man auch Bezugspersonen-Fragebögen ausfüllen lässt. Dass man also nicht nur eine Selbsteinschätzung hat, sondern eben auch eine Fremdeinschätzung von einer nahestehenden Person, weil es eben für die Diagnostik auch wichtig ist, dass ADHS auch als Kind schon bestanden hat. Und wenn man das dann ausgefüllt hat, dann wird ein Interview durchgeführt mit der Psychotherapeutin oder dem Psychotherapeuten, wo dann nochmal aus deren Perspektive beurteilt wird, hat die Person vor mir diese klassischen Symptome oder kann man das irgendwie anders erklären? Und wenn man möchte, das ist kein Muss, kann man auch noch einen Aufmerksamkeits- oder Intelligenztest durchführen. Genau, so setzt sich dann die Diagnose zusammen. Aber insgesamt muss man da schon so mit 5 Stunden rechnen. Also das ist nichts, was man in einer halben Stunde diagnostizieren kann.
Es ist ja so wahnsinnig schwer, einen Therapieplatz zu bekommen. Wenn man daran interessiert ist, zu klären, ob man ADHS hat, geht das dann irgendwie schneller, weil das eine andere Art Termin ist? Oder ist auch da wieder der Weg, nee, es ist wie einen Platz bei der Psychotherapie zu bekommen?
Also die Diagnostik an sich, die ist auch tatsächlich häufig eine Selbstzahlerleistung. Also kann man nicht immer von den Krankenkassen absetzen und bedeutet auch nicht, dass wenn man die Diagnostik macht, dass man dann gleich einen Therapieplatz hat. Und es bieten auch nicht alle PsychotherapeutInnen diese Diagnostik an. Das heißt, da muss man nochmal genauer recherchieren, genauer schauen. Also ich würde sagen, es ist tatsächlich oft noch schwieriger, so eine Diagnostik zu finden, als einen Therapieplatz zu bekommen, was eigentlich sehr traurig ist.
Naja, so ist es leider. Ja. Wenn ich dann eine Diagnose wirklich habe, was bedeutet das für mich? Ab wann muss ich vielleicht auch Medikamente nehmen?
Also oft ändert die Diagnose an sich schon sehr viel, weil die Betroffenen dann auch sich selbst besser verstehen und auch erstmal neues Selbstbild entwickeln. Also sie hatten wahrscheinlich ja schon vorher den Verdacht, dass sie irgendwie ADHS haben könnten. Und ich würde immer sagen, dass es abhängig vom Leidensdruck ist, ob jemand sich jetzt Medikamente verschreiben lässt oder nicht. Also ich habe PatientInnen, die sich keine Medikamente verschreiben lassen, weil sie auch die Befürchtung haben, dass Medikamente auch Aspekte an sich, die sie gerne mögen, verändern würden. Also ich habe auf der anderen Seite auch PatientInnen, die sehr, sehr gute Erfahrungen mit den Medikamenten gemacht haben.
Du hast ja gerade auch positive Aspekte angesprochen. Was wäre das bei ADHS?
ADHS hat sehr, sehr viele positive Aspekte. Deswegen finde ich immer wichtig zu betonen, die Menschen sind einfach anders. Aber nicht nur anders schlechter, sondern eben auch anders häufig besser. Zum Beispiel sind sie unglaublich kreativ und die gedanklichen Assoziationen sind viel schneller. Also man gerät viel schneller in Bereiche, die mit dem eigentlichen Thema gerade nichts zu tun haben. Aber das ist ja total gut, wenn man zum Beispiel einen kreativen Beruf hat. Und die Menschen sind auch häufig eben spontan und begeisterungsfähig. Und auch sehr, sehr empathisch tatsächlich auch. Also merken häufig, was mit dem Gegenüber los ist, bevor die Person überhaupt irgendwas gesagt hat. Und sind auch gut in der Problemlösung, also auch da wieder kreativ. Und sind auch sehr gerechtigkeitsorientiert. Also haben häufig einen sehr ausgeprägten Wertekompass und setzen sich ein für die Dinge, die ihnen wichtig sind.
Ich muss jetzt zum Ende doch nochmal nachbohren. Du hast ja gesagt, dass es mitunter eben auch so lange dauern kann, bis man eine Diagnostik hat. Was sind denn erste Schritte, die man unternehmen kann, wenn man nicht so untätig rumsitzen möchte?
Also man kann bestimmte Screenings auch im Internet schon machen. Und man sollte auch wirklich mal mit Personen wie zum Beispiel den Eltern sprechen, die einen vor dem Alter von 12 Jahren kannten, um eben auch zu gucken, hatte ich das denn schon immer oder könnte das gerade auch an meiner momentanen Lebenssituation liegen? Und das Gute ist vielleicht auch, das ist zwar, also es dauert ein bisschen, aber ich habe schon den Eindruck, dass immer mehr PsychotherapeutInnen jetzt auch diese Diagnostik anbieten, dass sie also dem Zeitgeist jetzt auch so ein bisschen nachkommen gerade. Aber im Moment ist es immer noch so, dass der Bedarf an Diagnostik viel, viel größer ist als das Angebot an Diagnostik leider. Aber ich glaube, dass sich das vielleicht in den nächsten Jahren auch so ein bisschen ändern wird.
Um es jetzt am Ende nochmal ganz deutlich zu machen. Auch wenn wir vielleicht den Eindruck haben, dass ADHS häufiger vorkommt, zum Beispiel durch mehr Sichtbarkeit auf den Socials, einen feststellbaren Trend zu mehr ADHS-Diagnosen gibt es nicht. Und friendly reminder an uns alle, die Auswirkungen und die Symptome von ADHS sind weitaus komplexer als das, was wir in den Reels auf den Socials sehen. Das Team für diese Folge: Gunda Herke, Anne Bullmann, Sarah Brendel, Friederike Seeger und ich, Charlene Rogal. Danke fürs Zuhören.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.